verärgert und dreidimensional begrüßt euch der Sneakpot zur 188. Folge. Enttäuscht sprechen wir über den Film Das Rotkäppchen-Ultimatum. Aber dafür sind wir endlich mal wieder fast komplett. Mit mir hier die Großmutter, Christoph Perner.
Hallo!
Seine Schwester Gretel, Claudia Perner.
Ihre Schwester?
Ist doch egal.
Hallo.
Und das kleine schnelle Wiesel, das ist Martin Narek.
Hallo, und mit dabei der böse Wolf, der ganz so böse ist, der Magiswert.
Guten Tag, möchtet ihr eine Maske haben? Das Rotkäppchen-Ultimatum, worum ging's?
Also ich kann über den ersten Teil des Films Aussagen machen. Es geht um die also es ist ein Animationsfilm. Die Großmutter ist entführt worden, zusammen mit Hänsel und Gretel, und Rotkäppchen muss sie zurückholen. Rotkäppchen gehört zu einer Art Ninja-Orden, der Käppchen-Orden, deren Geheimnis ist, dass sie einen Trüffel, also so ein Gebäck, beherbergen, was übermenschliche Macht verleiht, und die ist glaube ich auch gestohlen worden, oder? Irgendwie, da bin ich dann eingeschlafen.
Das sind die Schwestern des Trüffels.
Oder Schwestern des Trüffels. Was ist völlig belanglos.
Käppchenschwestern, oder?
Käppchenschwestern. Ja. Wir dachten erst, wir schauen den Vorfilm, und plötzlich merken wir so,
so es sind jetzt vier Minuten länger. Es sind vier Minuten um, wir haben jetzt ein großes.
Oh nee, das Pointe wäre jetzt auch mal nicht schlecht, kam aber nicht.
Ja. Und das Ganze in 3D.
Mit diesen schicken 3D-Brillen, die keiner aufsetzen kann, der sonst noch eine Brille trägt.
Ja, darüber müssen wir gleich nochmal ausführlich reden, über 3D und ja und nein. Erstmal müssen wir diesen fantastischen Film bewerten.
Wollen wir gleich Punkte geben?
Ich fand den so scheiße.
Ja, aber wir waren auch verärgert. Wir waren schon von vornherein verärgert.
Wir sind ja schon alle mit 180 ins Kino gefahren.
Genau.
So.
Richtig, weil nämlich es eine neue Regel gibt im Kinopolis, dass es hin und wieder 3D-Sneaks gibt und dass die dann von vornherein mehr kosten, nämlich 6,50 €. Das heißt, man weiß vorher schon, dass 3D kommt, was natürlich für uns in Zukunft praktisch ist. Wir kommen einfach nicht mehr.
Und dann?
Ja.
Was macht dann der Sneakpot?
Doch, reden wir über irgendwas anderes.
Gehen in eine Bar, reden über die, sonst irgendwas. Wir werden schon was finden.
Ich finde es nämlich, also in Frankfurt gehe ich für knapp über 7 €. Gut, am Kinotag, aber okay. Tagesmäßig gebunden bin ich bei der Sneak auch. Also ich sehe halt nicht ein, dass ich für nur 1 € weniger das Wagnis bekomme, dass ich nicht weiß, ob es ein guter Film wird.
Also genau.
Bin ich nicht bereit. Sonst ist mir ja okay, 4 €, jetzt mittlerweile 4,50 €. Ist ja ein deutlich günstigerer Preis. Ja,
vor allen Dingen die Begründung ist halt mir komplett unklar, warum man diesen Aufpreis nimmt. Ja, also selbst wenn man sagt, okay, wir haben neue Technik gekauft, teure Projektoren. Mein Gott, das ist mir egal als Kunde. Ja, ich meine, wenn ich als Taxifahrer mir ein neues Taxi kaufe, kann ich auch nicht mehr Geld von meinen Fahrgästen nehmen, ja, oder sonst irgendwas. Das ist einfach eine Investition des Unternehmens. Und ja, gut, das muss nicht stimmt, in der Form an
das den stimmt nicht ganz, aber das Sneak-Publikum ist nicht, genau. Ist nicht die, bei denen man das Geld zurückholen kann, weil Sneak ist das Grundprinzip, ist, dass du viel weniger zahlst als der normale Kinopreis.
Genau.
Und wenn das nicht mehr der Fall ist, tja, dann hat sich das Prinzip
Sneak,
erledigt.
Sneak muss so billig sein, dass es nicht so richtig wehtut. Und,
mein Gott, 4 €.
Genau, ab einem bestimmten Preis ist es halt dann so, natürlich ist es dann immer noch gemessen, das hat sie mir dann auch gesagt, gemessen an den Preisen, die dieses Kino für 3D-Filme nimmt, ist es dann immer noch günstig.
Wahrscheinlich ein 3D-Film mit Überlänge an einem Samstagabend oder so.
Also. Aber was vor allem für mich wichtig ist, ist, dass es mir wehtut in dem Fall. Also, dass ich dann drin sitze, es kommt ein Scheißfilm und ich ärgere mich richtig.
Ja.
Und es ging ja schon los, war dann vorher ein bisschen Geplänkel, haben sie irgendwie so Wettrennen gemacht mit Cars, Bobby Cars, und wir haben gedacht, oh nein, wir sehen Cars. Toll, 6,50 € und wir schauen Kinderfilm.
Und sie verraten es uns vorher.
Okay, gut, das muss man ihnen zugestehen, das haben sie jetzt nicht gemacht.
Ja, aber haben sie früher
gemacht. Ja, haben sie jetzt nicht gemacht. Und dann kam es noch schlimmer.
Genau, ich hätte lieber Cars gesehen.
Ja, genau. Schon. Pixar macht nicht ganz so viel
falsch. Also ich finde überhaupt blöd, dass man vorher weiß, dass es ein 3D-Film ist. Weil
ja, das, gut, das
ist
geht ja nicht anders mit der Brille. Die musst du ja irgendwie...
Nee, aber dass du bei der Moment Vorbestellung weißt. Also genau. Früher war das doch auch so, dass du am Eingang erfahren hast, oh, 3D. Und dann hast du gedacht,
okay. Schocklabyrinth 3D haben wir zum Beispiel
so gesehen.
Ja, und wenn sie einen Aufpreis dafür nehmen müssen, weil sich sonst nicht rechnet oder so, also die Sneakkarten von 4 Euro auf 4,50 Euro erhöht hätten, wenn sie auf 5 gegangen wären, hätte auch wahrscheinlich noch niemand was gesagt.
Bringt die nicht auf die Ideen.
Nee,
sie hätten uns alle vier Wochen,
also für den Preis. Also schon der erste Teil des Satzes, wenn sie erhöhen müssen, dann sollen sie keine 3D-Filme in der Sneak zeigen, das war's.
Das haben sie, also, das haben sie ja gesagt, als sie gesagt haben, wir müssen den Preis für die 3D-Sneak erhöhen. Wir können nämlich sonst eventuell gar keine Filme zeigen.
Hä?
Ja. Sie würden sonst keine kriegen.
Sie können nur Filme zeigen, wenn sie auch 3D-Filme zeigen, oder was?
Nee, oder sie kriegen dann zu wenig. Sie haben dann keinen Film. Also sie hätten einen 3D-Film, den müssen sie für 6,50 Euro verkaufen, oder sie haben keinen Film. Warum? Dann fällt die Sneak voraus. So aber wenn ich mir überlege, was wir für einen Scheiß gesehen haben, Filme, die jetzt immer noch nicht angelaufen sind, die totaler Schrott waren, und andere Leute haben andere Sneaks an dem Abend Source Code oder so gesehen, warum können Sie uns da nicht Source Code zeigen?
Ja, das liegt daran, also dass die Montags-Sneak in der Regel viel bessere Filme zeigt, liegt daran, dass die eben nur Kopien von den Filmen sowieso bekommen, die auf Englisch überhaupt hier ins Kino kommen. Und das ist halt schon eine viel kleinere Auswahl. Das sind halt eher so die Major-Produktionen und so.
Ja gut, aber auch Stuttgart Kinocast oder sonst irgendjemand, die sehen halt Source Code in der Sneak. Und wir gucken einen Rotzfilm nach dem anderen und kriegen dann 3D und kriegen noch einen Rotzfilm. Oder letzte Woche, vorletzte Woche, der war ganz gut, Mandant, aber ja.
Aber also dieser Film war wieder mal ein Höhepunkt der Langeweile und der Sinnlosigkeit. Ich fühle mich, meine Zeit verschwendet einfach.
Ja,
ich habe da ja auch geschlafen. Ich habe dann ganz bewusst, bin ich nicht einfach eingeschlafen, sondern ich habe bewusst die Entscheidung so, ich werde jetzt schlafen. Ich nutze die Zeit, ich schlafe jetzt. Es ist mir zu blöd.
Was aus dem Film auch überhaupt nicht hervorgeht, ist, was er denn sein will, also an welche Altersgruppe er sich richtet. Also es ist offensichtlich, wollen sie einen Kinderfilm darstellen, zitieren aber permanent Werke, die für Kinder überhaupt nicht gedacht sind.
Star Wars und das ist unfassbar.
Oder Schweigen der Lämmer und sowas. Ja, es ist kompletter Blödsinn und es wird so albern zitiert. Ja.
Unfassbar actionreich. Also es knallt und fliegt und verfolgt andauernd, aber es stinkt langweilig.
Von wem ist denn der Film? Von welcher
Produktionsfirma? Es war keine der Bekannten, es war nicht DreamWorks oder Pixar oder sowas.
Nein, Pixar war es natürlich nicht.
Pixar war es eindeutig.
Also, es ist ja der zweite Teil von irgendwas. Wir hatten das ja schon mal vor ein paar Jahren, die Rotkäppchen-Verschwörung.
Haben wir schon gesehen.
Das war auch Animation, oder?
Hm? Auch Animation, genau sowas.
Ja, war genau sowas, nur halt nicht ganz so schrecklich wie jetzt
dieser zweite Teil. Ja, und besser zitiert. Also irgendwie waren die Filmzitate da klarer.
Ja.
Weiß nicht, haben wir da schon Sneakpot gemacht?
Nee, das soll auf Born anspielen, oder was?
Ja, genau. Ja. Da komme ich nämlich jetzt zu meinem Punkt, wo ich es richtig gut fand beim Film, weil es zitiert ja auch Born, aber sie haben die Wackelkamera weggelassen. Total gut. Hat mir so super gefallen. Fand ich richtig, richtig toll.
Wahrscheinlich, weil es zu schwierig wäre bei Animation.
Ach. Ja, aber ich habe jetzt die schauspielerische Leistung vom Wolf nicht so gut.
War kaum betrunken.
Ich fand die Harfe super.
Die Harfe war toll. Ja, das, also insgesamt, da werden halt eben so alle möglichen Märchenfiguren aufgegriffen, die aber sich dann anders als im normalen Märchen verhalten, also die Snowboard-fahrende Oma und
oh Gott,
der Wolf, der eben mit Rotkäppchen eine Allianz bildet.
Also ja, und Rotkäppchen ist eben ultra tough und haut jeden voll aufs Maul, ist halt so eine Kung-Fu-Maus. Okay, ja, wenn man den Witz halt irgendwie immer noch gut findet.
Ja,
aber...
Das war, wenn man das sehen will, muss man Kung Fu Panda schauen, oder?
Genau.
Ja.
Ich habe ja zwischendrin oder am Anfang gehofft, da geht's doch dann auf dieses Kloster, wo diese.
Ja, genau.
Oh geil, kann es noch Kung Fu Panda werden? Das wäre ja toll.
Nee, läuft schon.
Ja, erstens das und außerdem war da ja auch schon ganz viel passiert, wovon man ausgehen konnte, dass es nicht Kung Fu Panda ist.
Aber das wäre echt lustig, ja. Also, das wäre gut. Da noch die Kurve gekriegt.
Ja. Tja, aber das war's eben leider nicht.
Belangloser Film. Also mich hat er wirklich echt furchtbar gelangweilt
und geärgert.
Man sitzt da drin, obwohl so viel passiert. Es ist, wie der Stefan sagte, wahnsinnig viel Action, aber man sitzt da und denkt sich so, öde, echt öde der Film.
Ja.
Mühsam, bemüht.
Kommt, lass uns Punkte nehmen.
Nicht lustig.
Geht nicht rein. Es lohnt wirklich nicht. Auch nicht mit euren Kindern. Geht mit euren Kindern lieber in Kung Fu Panda oder...
Zweimal. Und dann in Barbie.
Oder in Pixar
aber Filme. Kinder oder haben nichts davon.
Sonst was.
Unsinn.
Also der ist richtig blöd.
Ja. Haben schon mal so deutliche abgeraten davon, den Film.
Und liebes Kino 10 Sneak-Publikum, wenn das nächste Mal 3D-Sneak kommt, geht nicht hin.
Genau, lasst uns alle nicht hingehen.
Das ist genau. Wir werden nicht mehr hingehen.
Nein. Ja, ich gebe 0 Punkte. Mich hat er nur geärgert. Gebe ich in letzter Zeit häufiger.
Das geht mathematisch nicht. Du musst immer mindestens einen geben.
Doch, bei Schulnoten geht es
doch, doch,
weil die Skala von 1 bis 10 geht.
Nee, die Skala geht bis 10.
Ja.
Sagen wir nicht, sagen eine 11-stufige Skala, das war so gemeint.
Genau, okay.
Wir wollten immer eine 11-stufige Skala.
Naja, ich kenne mich da ja nicht aus, aber
ich gebe da keinen
frag da den Hörer. Hörer wahrscheinlich.
Ich gebe einen Punkt für die sensationelle Kameraarbeit. Martin, apropos Kameraarbeit, du wolltest noch was erzählen. Du hast es mir im Auto
dran. Nee, ich wollte auch Punkte geben. Ich gebe einen Punkt, weil das Set war schon ziemlich gut ausgeleuchtet. Für die Beleuchter.
So, jetzt.
Ja. Das Lustige war, ich als Brillenträger habe wahnsinnig große Schwierigkeiten, diese mickrigen 3D-Brille aufzusetzen. Ja,
du hast so ein riesiges 80er-Jahre-Brillengestell drin.
Wenn ich die, also irgendwie... Kann ich die nicht positionieren? Das ist unbequem. Da habe ich sie zwischendurch immer abgesetzt. Und jedes Mal, wenn ich sie abgesetzt habe, habe ich einen 2D-Film gesehen. Also ich habe eigentlich die Hälfte des Films auch gut ohne Brille sehen können. Kinopolis, das ist Betrug. Ihr nehmt 2 Euro mehr für diese Scheiße und dann ist die Hälfte des Films in 2D.
Das stimmt, die 3D-Effekte waren
ja, echt was soll der Kram?
Ja, aber es waren wohl wirklich Teile da einfach...
Ich habe dauernd die Brille abgesetzt und ich konnte wirklich immer... Alles ohne sehen. Brille, wunderbar gucken, es war alles 2D und dann hat es zwischendrin mal wieder gewechselt, immer wenn irgendwie was auf dich zugeflogen ist, dann habe ich halt die Brille
schnell
mal wieder
mal so ein
bisschen vorgehalten und was ein Käse.
Ja.
Das war noch nicht mal ein echter 3D-Film.
Das ist ja frech.
Sinnlos.
Also demnächst werden sie dann 2 Euro Aufschlag verlangen, nur weil irgendwo eine Minute ist, wo
man eine Minute ist, wo 3D ist. Also
ich glaube, macht jemand das so wie bei Tron, aber andersrum.
Die Rahmenhandlung ist 3D.
Genau. Wir fangen in der virtuellen Welt an und dann gehen sie 90 Minuten ins reale Leben. Die ist natürlich 2D, wie immer.
Die Schlümpfe können das machen.
Oh, wir haben diesen absurden Schlümpfe-Trailer gesehen.
Oh Gott.
Aber Barney. Der Trailer für Tim und Struppi, den fand ich schön.
Sieht gut aus,
ja. Dreidimensional, ach, toll, ja.
Wir hätten alles lieber gesehen. Ich hätte sogar die Schlümpfe lieber gesehen als den
Quatsch. Ja, das wäre auch lustig gewesen. Ja. Abend mit den Schlümpfen in der Sneak. Okay, ja, gern. Aber das?
Kommt, lass uns zu einem anderen Film übergehen.
Genau. Was haben wir noch gesehen? Die Claudia war so lange nicht da. Sie war in...
Jetzt wollte ich Völlenbach.
Kur sagen. Aber du bist nicht in Kur, sondern Klausur nennt man das,
Klausur, ja.
Du bist in dich gegangen, hast niemanden getroffen und dann wiedergekommen.
Doch, unseren Bruder getroffen.
Genau.
Du hast... Egal.
Und die Kühe.
Die Kühe. Wie war einsam und du konntest viel schreiben?
Es war nicht sehr einsam. Die Bauernfamilie hat 4 Kinder und dann war noch eine Mutter mit weiteren 4 Kindern da.
Oh,
insofern war es ganz und gar nicht einsam. Plus Kühe, Katzen, Hasen, Viehzeug und sowas.
Okay. Du bist aber trotzdem ein bisschen zum Schreiben gekommen?
Ja.
Das letzte Kapitel ist fertig?
Ja.
Sensationell.
Ja,
nächste Woche ist, wenn der Sneakpot erscheint,
genau.
Wenige Stunden danach ist große weltweites Abgabefest. Jeder soll an seinem Ort der Welt daran denken, dass Claudia...
Genau.
Doch, seid ihr nicht in der Gruppe?
Doch, doch.
Natürlich. Ich gebe mit Claudia die Arbeit ab.
Ja, die genau. Hat 3 Tage meldet, Termin wurde wieder.
Genau. Ach ja, jetzt wieder eine Stunde später. Ja, oh nee, doch früher.
Das musste ich so machen, weil also erstmal habe ich eine Woche nach hinten verschoben. Eigentlich wurde nur 2-mal verschoben. Einmal habe ich eine Woche mehr bekommen. Und das zweite war, weil ich ab 11 schon trinken muss mit einem Kollegen, der am selben Tag seine Disputation hat mit seiner Dissertation.
Ah.
Und das heißt, ab 11 muss ich trinken, dann kann ich natürlich nicht um 12 abgeben, also nee. Muss ich vor 11 abgeben.
Ich glaube, wir haben ziemlich viele Hörer, die nicht wissen, was eine Disputation ist.
Ja, also wenn man eine Doktorarbeit schreibt, dann gibt man die Doktorarbeit ab, dann schreibt irgendjemand ein schlaues Gutachten dazu und dann dauert es noch eine Weile, weil vielleicht überprüft wird, ob du ein Plagiat begangen hast.
Wahrscheinlich wird es aber nicht überprüft.
Und ganz am Schluss gibt es dann noch eine Sitzung, wo du quasi deine Arbeit verteidigen musst. Du wirst eben nochmal geprüft über das Thema deiner Arbeit.
Und wie ernsthaft ist das?
Also es ist bei der Doktorarbeit meistens nicht so, dass sie dich schlachten wollen. Bei der Habilitation geht es meistens wirklich ziemlich übel zur Sache, weil es so die letzte Chance ist, für die lieben Professorenkollegen nochmal zu zeigen, dass du unter ihnen stehst. Aber bei der Doktorarbeit ist es meistens nicht so schlimm. Bei der Doktorarbeit ist es eher so, dass in dieser Sitzung die gefährlichsten sind, die keine Ahnung von deinem Thema haben, weil die stellen die unkalkulierbarsten Fragen, die dümmsten Fragen eigentlich, aber auf dumme Fragen ist unendlich schwierig zu antworten. Insofern hat man, wenn man Angst hat, hat man, glaube ich, am meisten Angst davor, dass jemand eine Frage stellt, der keine Ahnung von nix hat.
Ja. Okay.
Naja. Aber das dauert noch eine Weile. Aber auf jeden Fall am Dienstag, wenn ihr diesen Sneakpot hört, dann habe ich wahrscheinlich schon abgegeben. Mal abgesehen von denen, die den Sneakpot nachts um 3 hören.
Und dann so schöne Kommentare schreiben. Erster.
Ja, das hat ziemlich aufgehört in letzter Zeit, oder?
Ja, ja. Seit die in Ungnade gefallen sind.
Wer?
Der nicht genannt wird von mir.
Ach so. Nee, aber nicht nur er. Überhaupt.
Der jetzt gerade Geburtstag
hat. Die 3 Uhr morgens Hörer scheinen sich...
Ja, stimmt. Ist im Moment nicht so in. Die haben im Moment anderes zu tun. Vielleicht Klausuren oder wie man es in der Schule nennt.
Leben.
Extemporal.
Leben.
Das ist bei uns sicher, wie es jetzt heißt.
Was für ein Ding?
Extemporal.
Was ist das?
Was kennst du?
Stehgreifaufgabe.
Kennst du das?
Nee.
Das ist ein...
Unangekündigter Test.
Genau, unangekündiger Test. Im Gegensatz zum Schul... Wie ist es? Schulaufgaben? Mhm. Oder Schularbeit? Nee, Schulaufgaben. Mhm. Gott, das ist lang her.
Ja.
Keine Ahnung, wie es jetzt heißt.
Ich glaube, da haben wahrscheinlich einfach genug 68er Eltern gegen geklagt, dass man... unangekündigte Tests schreibt, das gibt's nicht mehr.
Das kann sein, ja.
Das gibt's nicht.
Vielleicht in Bayern gibt's
es immer noch.
In Bayern, aber
dann gibt's es immer noch jede Woche.
Na gut, so viel
aus jede Woche am Freitag wird in der dritten Stunde ein unangekündigter Test geschrieben.
So viel aus dem Bereich Kultus. Claudia, hast du auch einen Film gesehen?
Ja, ich habe diverse Filme gesehen. Ja, schon vor ewigen Zeiten habe ich angekündigt, dass ich ich hatte in der Montag-Sneak Source Code und The Way Back gesehen und wollte darüber reden, wenn die angelaufen sind. Jetzt war ich natürlich lange Zeit nicht da und Source Code ist schon seit einigen Wochen
schon aus dem Kino raus.
Allerdings The Way Back läuft tatsächlich heute an, glaube ich. Insofern sind wir da ganz aktuell. Ich weiß nicht, über Source Code muss man vielleicht doch nicht mehr so viel sagen. Also
war nicht gut.
Doch.
Weiß nicht, haben wir darüber
also, ich weiß nicht.
Ich meine, du hättest gesagt, dass er gut ist.
Haben, glaube ich, viele Leute gesehen. Also ich fand ihn, der ist ja von Duncan Jones, also erstens der Sohn von David Bowie und zweitens natürlich der Regisseur von Moon. Insofern waren die Erwartungen sehr hoch bei mir. Und das hat Source Code, finde ich, nicht ganz erfüllt. Also Source Code ist ein spannender, wirklich gut, wenn vielleicht auch ein bisschen konventionell gemachter Hochglanz Action-Thriller. Also Jake Gyllenhaal macht seine Sache gut, Jeffrey Wright und wie heißt die, Vera Farmiga und so weiter. Nein, die nicht. Also alle gute Darsteller. Die Geschichte ist
eine Zeitreise, oder?
Nee, nicht wirklich. Also es ist so, dass Jake Gyllenhaal ist eigentlich Soldat und findet sich in der Situation wieder. Er wacht auf und ist im Körper eines ihm fremden Mannes in einem Zug. Und dieser Zug, in dem Zug ist eine Bombe und er explodiert und dann wird er quasi rausgeschleudert aus dieser Situation und findet sich wieder in einem wirklich eigenartigen Raum und über Lautsprecher und Bildschirm kommuniziert eben eine auch militärische Dame oder immer mit ihm oder eine Wissenschaftlerin ist es gibt ihm Anweisungen und erfährt eben, dass es darum geht. Er wird quasi da über ein sehr unglaubhaftes System, Source Code, wird er da reingeschleust in diesen Mann und soll im Zug rausfinden, wer der Bombenleger ist.
Ist das sowas wie Matrix? So wie stellt man sich das vor? Wie wird das technisch?
Das wird nicht so richtig erklärt. Also, aber
Kommen die denn in den Körper des anderen?
Also es ist totaler Schwachsinn.
Fantasie oder was ist die Erklärung?
Es wird nicht erklärt, aber es ist eben, was passiert dann letztendlich ist, er wird immer wieder reingeschickt eben. Er hat immer wieder diese 8 Minuten und muss eben versuchen, was rauszufinden. Er lernt natürlich im Zug eine Frau kennen.
Ja, und findet wahrscheinlich jedes Mal neu raus, wie er sie am besten anbaggern kann.
Nein, lernt
nebenbei noch Klavier spielen und so weiter. Also, was in diesem Film ist, also, Zeitschleife.
Was ich im Trailer überhaupt nicht plausibel fand, jetzt erklär mir mal, ob das plausibler ist, ist ja, der lernt ja dazu, oder? In ja, jedem ja. Durchgang weiß er das, was er im vorherigen genau. Durchgang hat und weiß auch, was in dieser Realwelt passiert ist.
Genau.
Warum ist er dann beim ersten Mal unvorbereitet? Der muss doch beim ersten Mal auch schon ausgebildet also, reingeschickt worden
sein. Stimmt, also dass er überhaupt nicht, er ist ja auch offensichtlich in dem Moment, wo er da zum ersten Mal in diesem Körper aufwacht, schon seit Monaten in diesem Trainingsprogramm oder sowas, aber daran kann er sich nicht erinnern. Also das
ist ein bisschen erstaunlich.
Also sind ein paar Dinge, die außerordentlich, also ich kann auch ein paar Sachen, die darf ich jetzt nicht verraten und so, aber prinzipiell besonders überzeugend erklärt wird das nicht. Das Ende fand ich erstmal vollkommen bescheuert. Dann hat der Johannes, unser kleiner Bruder, es mir erklärt und jetzt finde ich es ganz gut, ehrlich gesagt.
Okay,
also meldet euch dann bei Johannes. Aber also insgesamt würde ich sagen, der Film ist...
Johannes@sneakpot.de
Der Bob. Doch, ich gibt's. Okay. Catch 'em all.
Also so,
kriegt der Bob.
Also der Film ist sehr gute Unterhaltung. Ich würde 7 Punkte geben. Ein bisschen enttäuscht war ich halt, weil von Duncan Jones hatte ich etwas mehr erwartet.
Und was ist mit dem Typ, der also vorher in dem Körper wohnt, wo der einzieht quasi?
Naja gut, prinzipiell ist es erstmal relativ egal.
Stirbt der eh nach 8 Minuten.
Genau, weil wir erfahren, dass woran man es geht, seine Mission ist tatsächlich auch nicht zu verhindern, dass die Bombe explodiert, weil ja das, was er dieser Durchlauf, das ist quasi ein virtueller Durchlauf.
Aber er versucht, diese Frau schon zu retten. Das geht auch
im Trailer. Gell?
Ja, genau. Das Dilemma. Er geht in die Situation rein, lernt die kennen und will die natürlich retten und so. Aber ihm wird dann gesagt, erstens ist das nicht deine Aufgabe und zweitens geht das nicht. Weil du bist hier nicht da, um irgendwas zu ändern, sondern du musst Informationen sammeln.
Aber er kann sich doch eigenmächtig bewegen und so.
Ja, ist alles nicht so. Also es gibt ein paar logische Probleme. Aber ich finde trotzdem, wenn man Lust hat, ins Kino zu gehen und einen spannenden Film anzuschauen und es einen nicht so belastet, dass es eigentlich ziemlicher Quatsch ist.
Das erinnert mich irgendwie, da gab es nochmal so einen anderen Film, wo sie auch mal was wiederholt haben, wo so ein Schiff auf dem Fluss explodiert.
Déjà-vu.
Genau.
Haben wir auch in der Sneak gesehen, haben wir auch mal einen Podcast.
Da war das aber ein bisschen sinnvoller erklärt.
Ja, das war ganz gut.
Jo, schön. Punkte?
7.
Okay, jetzt darf ich mich wieder ein bisschen aufregen?
Ja.
Ich habe noch ein Kino, bis ich mich aufregen muss.
Okay.
Aber erstmal ein Film. Also ich war, ich glaube vor 2 Wochen oder letzte Woche? Ich weiß nicht mehr. Letzte Woche. In Die erste Entscheidung, X-Men.
Das Prequel, wo wir die ganze Zeit nicht wussten, wie das heißt.
Das Prequel, genau.
Ich dachte, das heißt Die erste Klasse.
Ich dachte, naja,
das heißt auf Englisch, oder?
Ich dachte, das heißt The Dark Knight.
Also es geht grundsätzlich um die Geschichte, die auch in einem der X-Men-Teile schon mal gezeigt wurde, nämlich die Kindheitsgeschichte von Eric, also von Magneto, der ja im KZ war und wo zum ersten Mal seine magnetischen als er von seiner Mutter getrennt wurde, seine magnetischen Fähigkeiten zutage getreten sind. Und das wird jetzt ein bisschen weiter erzählt. Und zwar insofern, dass er dann, dass eben die Nazis darauf aufmerksam werden, auf diese Fähigkeit. Im Besonderen ein KZ-Arzt, der dann damit praktisch experimentieren will. Und Eric kann das noch nicht so richtig kontrollieren. Und der KZ-Arzt versucht ihn dazu zu zwingen, indem er droht, seine Mutter zu erschießen. Und er schießt sie dann auch. Und insofern hat dann Eric ab da einen Feind. Und den gilt es dann... Stefan, was tust du?
Was nur? Soll ich mal meine Blätter hier auf?
Den gilt es dann zu jagen. Und es ist also der Film springt dann in die Zeit nach dem Krieg, also in die 60er.
Sieht er dann so aus wie die 60er? Also wie wir es aus Mad Men kennen oder so?
Sieht nicht ganz so wie Mad Men aus, aber er sieht schon nach 60ern aus und die Frauen sehen verdammt gut nach 60ern aus. Übrigens spielt tatsächlich auch January Jones mit, die Frau von Don Draper.
Gruselige Frau.
In Mad Men. Hier ist aber echt heiß. Also mir zum ersten Mal fand ich sie wirklich, hat sie mir gefallen. In Mad Men finde ich sie nur gruselig. Aber hier ist sie wirklich, also sie sieht halt verflucht nach 60er Jahre aus. Kann man nicht anders sagen. Die Schauspieler sind toll gewählt und sehr hochkarätig. Also bis in Nebenrollen hinein, bis in wirklich unbedeutende Nebenrollen.
Rose Byrne spielt mit, oder?
Wer ist das?
Briseis
spielt mit. Ja, richtig. Briseis spielt mit. Und noch viele andere. Er verbindet sich dann mit Charles Xavier, der da noch laufen kann. Also der Professor.
Wird eigentlich erklärt, warum der?
Ja, das wird alles erklärt, natürlich. Oh. Am Ende kann er nicht mehr laufen. So viel kann ich verraten. Und
der wird von James McAvoy gespielt, oder?
Genau, den ich ziemlich unsympathisch finde. Auf? Die Alten tauchen zum Teil auf, also es gibt ein paar sehr coole Cameo-Auftritte, also von Wolverine ist dann so, dass sie wollen dann die eben eine Truppe zusammenkriegen und reisen eben zu zweit um die Welt, um eben Mutanten einzusammeln, mit denen sie eben eine Armee aufstellen können gegen die Russen. Es geht nämlich um den um die Kuba-Krise und es droht eben eine Atombomben, ein atomarer Krieg, der durch die Russen eben provoziert wird, beziehungsweise durch Mächte, die Russen kontrollieren. Und Zusammenhang treffen sie eben auch auf Wolverine, der ja, wie wir in dem Wolverine-Film gesehen haben, deutlich älter ist und aber eben durch seine Fähigkeiten nicht altert oder eben nur sehr langsam altert. Ich glaube gar nicht, ja? Und deswegen können sie eben auch den aktuellen Schauspieler von Wolverine einsetzen. Super. Super Szene. Und genauso auch Mystique, die ihre Form verwandeln kann, die gespielt wird von die auch Winterspawn gespielt hat.
Jennifer Lawrence.
Genau. Die kann ja ihre Form verwandeln und dadurch kann sie natürlich auch in Form der späteren Schauspielerin sich verwandeln.
Okay,
ja. Sehr geschickt.
Hat die eigentlich so eine Urform? So, wenn sie nicht verwandelt ist?
Ja, das ist die blaue Form.
Das Blau.
Genau, das Blaue. Darum geht es auch ganz stark eben wieder, wie in den alten Filmen, darum zu dem zu stehen, was man ist. Ist das eine Krankheit oder ist das eine Modifikation? Sind die normal so blau, wie sie sind zum Beispiel?
Mhm.
Der Zottelbär...
Blau sein ist doch normal, oder?
Wie bitte?
Blau sein ist doch... Sitzt da im blauen T-Shirt und redet vom Blau sein.
Es gibt ja im dritten Teil taucht ja noch so ein blauer Zottelbär auf, der von Wolverine immer Zottelbär genannt wird. Politiker oder was er ist.
Ja, der wird...
Der taucht jetzt auch wieder auf, sehr cool.
Der wird ja nicht immer Präsident oder so?
Nee, das glaube ich nicht.
Nein, der wird Beratungspräsident, genau. Zum Thema.
Hier geht es darum, wie er zu dem wird, was er wurde. Der ist nämlich tatsächlich nicht von Geburt an so. Wolverine ja auch nicht. Und ja, da kann man dem beiwohnen. Insgesamt...
Es klingt nach sehr, sehr viel Story.
Ist, ja, genau.
Das und hier wird das erzählt. Richtig. Das und das und das und das. Also.
Das ist,
lohnt sich's?
Es ist sehr viel Story. Es ist relativ lang. Ich finde es recht schön, wie sie die Kuba-Krise mit reingewurschtelt haben. Also es ist gut gemacht. Zum Teil eben auch mit Originalaufnahmen von Kennedy und von Schlag mich tot, Khrushchev.
Mhm.
Puh. und das ist alles schön gemacht. Ja, aber so den letzten Biss hat er für mich nicht. Also es ist so... ich weiß nicht, der passt schon. Also es ist so, kann mit den alten X-Men-Filmen durchaus mithalten, so ist nicht. Auch wieder, ich meine, hohes Staraufgebot hatten die anderen auch. Also kann man ihm nicht vorwerfen. Die Schauspieler sind wirklich gut. Der Magneto ist toll, ist ein wirklich toller Schauspieler. Ein fantastischer Bösewicht mit Kevin Bacon. Das ist schon cool. Das ist schon wirklich, wurde an vieles gedacht. Was mich sehr geärgert hat, also es gibt zwei Sachen, die mich sehr geärgert haben. Die eine Sache ist, was ist typisch für X-Men? Ganz typisch ist, dass nach dem Abspann noch was kommt. Immer. Und zwar was Wichtiges. Ja? Also beim dritten Teil habe ich geweint am Ende, nach der Szene, die am Ende kam.
Ich weiß nicht mehr, aber du kannst ja gleich nochmal erzählen, wenn hier aus ist.
Wenn hier aus ist, genau. Und jetzt, wir sitzen drin, ja, sind vielleicht 3-4 Leute sind gegangen, das ganze Kino sitzen geblieben, ja, wacker bis zum Ende, wir wussten ja, es kommt was. X-Men lassen uns nicht im Stich, es kommt immer was. Nein, es kommt nichts. Wir fühlen uns echt verarscht. Echt richtig verarscht. Ja. Ja, und dann die zweite Sache, über die ich mich sehr geärgert habe, da war allerdings das Kino dran schuld.
Das hat er jetzt nicht zu meinem
Film. Genau, vielleicht gebe ich dem Film erstmal 8 Punkte. Also okay. Das ist wirklich, ist eine Empfehlung, klar. Für Leute, die X-Men mögen, ist es auch wieder er schafft schön diesen Spagat zwischen Fantasy oder Superhelden-Sache und aber auch echte Politik. Also es, ja. Allerdings, was mich ein bisschen gestört hat, war nicht so durch die Blume. Bei den alten X-Men-Filmen war es ja immer eine Parabel. Also es war, es ging ja um...
ja, gut.
Darum nicht dazu gut, zu gehören.
Wenn du aus der genau. Vergangenheit erzählst.
Genau. Und hier ist es eigentlich nur, die bringen halt die echte Politik mit rein. aus Sicht der Mutanten. Na gut. Was mich sehr geärgert hat, der Film hat nur ein bisschen über zwei Stunden gedauert. Also ich glaube irgendwie so 10 Minuten drüber oder so. Ja, und unser Kino meinte, es müssen uns eine Pause reindrücken.
Was? Wieso denn das?
Ja, verstehe ich auch
nicht. Das war aber nicht hier Kinobliss.
Nee, es war Cinemax Würzburg.
Okay.
Eine Pause. Und dann nicht mal im Anschluss wieder an. Also es hat irgendwie so, also mindestens ein halber Satz hat gefehlt. Es fing mitten im Satz wieder an und auch eine neue Szene. Sehr uncool, Und es waren alle im Kino so, was soll das jetzt? Warum jetzt Pause? Nach einer Stunde, ja? Also...
Das ist gerade erst warm geguckt.
Genau. Und das Ganze hatte dann aber auch noch eine Folge, die, also noch, das war dann noch ärgerlicher. Es ist nämlich bei dem Kino so, dass die, da gibt es so ein Parkdeck, wo du, wenn du deine Kinokarte abstempeln lässt an der Kasse, kannst du da kostenlos parken. Eine bestimmte Zeit lang. Ja? Also nicht ewig. Und es war eben genau so, dass die Zeit gerade so überschritten war. Und zwar nur wegen der Pause, ja. Das war irgendwie so, wir waren 10 Minuten drüber. Wenn die Pause nicht gewesen wäre, wären wir nicht drüber gewesen. Das heißt, wir mussten nachzahlen, weil die eine Pause gemacht haben, die wir gar nicht wollten, über die wir uns per se schon geärgert haben.
Oh Mann.
Also super ätzend. Natürlich, ich habe mich dann klar natürlich beschwert beim Kino. Also erstmal bin ich zurückgelaufen, Kino schon zugemacht, ja, irgendwie abends um 10:30 oder so, das Kino zu. Na gut. Habe mich dann aber eben per E-Mail beschwert und haben sie geschrieben, ja, sie hängen nicht mit dem Parkhaus zusammen, das sei keine Absicht gewesen. Ja, ist mir klar, dass es keine Absicht war. Ist aber doppelt ärgerlich, wenn die Pause eh sinnlos war. Ich meine, ich sehe das ein, wenn der Film irgendwie 3,5 Stunden dauert oder so. Aber nicht bei 2 Stunden. Also, dass ich dann extra dafür zahle und dann noch geärgert werde mit Pause, ne.
Geil.
No go.
Haben sie da noch was zugeschrieben, oder?
Ja, haben geantwortet. Ja, das ist eben ist nicht ihr Problem und
Penner.
Wir versuchen das zu verbessern, aber das verbessern sie nicht.
Nach unseren Erlebnissen jetzt im Kino, schade, dass Kino.de zugemacht hat. Ja. Was will ich denn da?
Ja, wir haben zwar früher Kino.de nie genutzt, aber jetzt muss ich sagen,
weißt du, man ärgert sich dauernd über irgendwas Scheiß da.
Das hat mich in meiner Kaufentscheidung für einen Beamer bestätigt jetzt.
Ja, das stimmt. Also Kino muss uns was bieten. Also
es muss einen Mehrwert haben.
Richtig. Und wir wollen die Abspende sehen, wir wollen keine Werbepause, dann kann ich auch ProSieben schauen.
Genau.
Wir
wollen es groß, wir wollen es laut.
Richtig, wir wollen es scharf.
Claudia, hast du noch was gesehen?
Ja.
Möchtest du dich ärgern?
Hast du noch was, worüber du dich ärgern kannst?
Ja. Ja, aber erstmal was, worüber ich mich nicht
ärgern. Achso, wir machen immer abwechselnd. Ärgern und nicht ärgern.
Also, der andere Film, den ich auch schon vor längerer Zeit in der Sneak gesehen habe, ist The Way Back von Peter Weir, der neue. Auf den hat man ja, wenn man Peter Weir kennt, lange gewartet.
Genau. Ja, und kriegt man den auf Deutsch oder bleibt der? Ja, wie heißt der dann auf Deutsch?
Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Aber Peter Weir...
Dann heißt er Peter verrückt.
Der Film heißt doch nicht so. Also,
ihr Banausen, Peter Weir ist der Regisseur von zuletzt Master and Commander, Die Truman Show, Deadpool Society, Der einzige Zeuge, Picknick am Valentinstag und so. Ja. Also
das ist aber schon ein bisschen her, oder?
Ich fand den zweiten gut.
Also das
Truman Show fand ich super.
Habe ich dir von dir zu Hause.
Also jedenfalls sieben Jahre seit dem letzten Peter Weir Film und es kam dazwischen nichts. Das heißt, man hat lange, lange gewartet.
Das war ja dann Master and Commander.
Genau, Master and Commander.
Fand ich nicht so gut.
Also, toll. Es sieht fantastisch aus.
Super Akustik.
Ja, habe ich zweimal im Kino gesehen damals.
Vielleicht hätte ich auf den Leinwand sehen müssen. Ja, ich glaube, das habe ich
nicht. Absoluter Leinwandfilm.
Und hat auch wieder mit dem gleichen Kameramann zusammengearbeitet, der auch Master and Commander schon so schön aussehen lassen hat. Die Geschichte hier ist, wir sind im Jahr, ich glaube, 1941 der Film startet in einem sibirischen Gulag und eine Gruppe von Gefangenen fliehen. Und der Film zeigt dann, wie sie viele, viele tausend Kilometer durch Wüste und Wald und Winter und was auch immer marschieren über Tibet nach Indien.
Ist das nicht wieder der mit unserer Lieblings Kinderschauspielerin?
Saoirse Ronan.
Saoirse.
Das hört sich nach fantastischen Landschaftsaufnahmen.
Also, es ist ziemlich karg, muss man sagen, aber es sieht toll aus. Aber es ist eben Winter.
Ja, gut, auch ein Winter kann man auch
toll. Also es ist wirklich, aber es ist nicht romantisiert. Also man sieht ja wirklich, wie hart das ist. Und also es ist wunderschön fotografiert.
Ist das nicht ziemlich langweilig?
Wirklich gute Darsteller. Unter anderem Colin Farrell, den ich ja so liebe.
Ist nicht der Hauptdarsteller?
Nein, ist er nicht. Ed Harris spielt auch mit. Der Hauptdarsteller heißt Dragos Bukur. Den kannte ich nicht. Mark Strong spielt mal wieder mit.
Oh, cool.
Ja, also alle möglichen. Und die Darsteller sind wirklich gut. Und man baut wirklich eine Verbindung zu diesen Figuren auf und leidet mit ihnen. Allerdings das, was du fragst, Christoph, ist tatsächlich, würde ich sagen, also es gibt zwei Abstriche bei diesem Film. Also ich habe den Film wirklich gerne gesehen und es hat mich interessiert und ich habe gelitten und so. Aber ein Problem ist, dramaturgisch ist das natürlich, was den Spannungsbogen angeht, dass sie eben da aus dem Gulag freikommen und dann laufen sie tausende Kilometer.
Viel zu hohe Anspannung.
Also klar gibt es dann so Probleme und so, aber es hat eben dann wirklich keinen narrativen Bogen, sondern es ist eben so, okay.
Okay, sind das diese Probleme, die dann in der sozialen Gruppe entstehen oder so?
Zum Beispiel.
Ist das das Thema oder?
Zum Beispiel, aber eben auch sowas wie ohne Wasser in der Wüste und solche Sachen eben, ja.
Also, fressen wir als erstes.
So genau. Ungefähr, genau. Das ist schon ein bisschen, also das kann man natürlich irgendwie dem Film so nicht vorwerfen, weil das ist halt die Geschichte. Aber ein bisschen Problem ist es schon. Und das größere Problem für mich ist das Ende. Ein schrecklich verkitschtes Ende mit einem großen Zeitsprung. Und zwar also unsere Hauptfigur.
Wie bei Harry Potter.
Genau wie bei Harry Potter.
Soll das Ende vom letzten Teil gerade mal spoilern?
Also hier ist es so, dass unsere Hauptfigur, ist ins Gulag gekommen, weil seine Frau ihn verraten hat unter Folter. Und er hat eben immer diese Vision von seiner Frau. Und also er hat ihr das verziehen und so, er hält ihr das nicht vor und so. Und es gibt da eben dann so ein visionäres Traumende, was fürchterlich kitschig ist und schrecklich. Also ich finde das Ende wirklich ganz blöd gemacht. Und das hat mir den Film ein bisschen verdorben. Also insgesamt würde ich sagen, interessanter Film, gut gemacht und ich mag ihn eigentlich, aber das Ende hat mich etwas geschmerzt. Und ich gebe 8 Punkte trotzdem.
Doch, 8 Punkte.
Okay. Okay. Colin Farrell war,
ich fand Colin Farrell sehr gut besetzt. Er spielt nämlich einen äußerst simpel gestrickten Proll, der trotzdem sympathische Züge entwickelt in gewissen Situationen und ich finde, das steht ihm nicht schlecht.
Mal sehen, wie er sich am Samstag gegen Klitschko schlägt.
Ja, genau.
Was? Ich finde, der sieht dem Hay so ähnlich. Nur dass der Hay sieht aus wie ein schwarzer Colin Farrell.
Okay. Und wenn die Folge raus ist, wissen die Leute es ja schon.
Wissen sie schon, dass Klitschko leider wieder verloren hat.
Nein, glaube ich nicht.
Also dieser Film läuft heute an und wenn euch sowas ein bisschen interessiert oder Peter Weir
generell durch die Wüste laufen.
Dann wie ist das denn jetzt mit dem Ende von Harry Potter?
Ja, genau, erzähl doch mal.
Der wird böse am Ende, oder?
Nee, wird er nicht. Es gibt dann auch einen Zeitsprung und irgendwie so 20 Jahre später, der heiratet, hat dann ganz viele Kinder, kommt zurück auf die Schule und da ist einer von seinen Kumpels, ist da Direktor, von dem man es nicht erwartet hätte. Ja, und dann geht es, glaube ich, noch ganz lang um die Namen, wie die Kinder heißen. Es ist unerträgliche Scheiße. Auch so ganz, ganz ultra weich gezeichnet, der Kack. Nee, der läuft,
glaube ich. Wo weißt du das denn alles?
Na, ich habe das Buch in der Buchhandlung genommen, hinten aufgeschlagen, also 3 Seiten gelesen. Unerträglich.
Aber du weißt ja nicht, ob die das im Film auch so machen.
Vielleicht sterben alle im Film, das wäre geil.
Das wäre cool. Schön, baff, abgesplattert. Und dann überzieht, wie heißt der Böse? Ich kenne mich da nicht.
Voldemort.
Genau, überzieht dann die Landschaft mit.
Oh, das hätte ich nicht sagen dürfen, oder? Das
darf man
nicht
sagen. Wie der heißt?
Nee, weil der darf da nicht genannt werden. Das ist doch der nicht genannt wird.
Man darf den Namen nicht aussprechen.
Du kennst dich aber erstaunlich gut aus.
Wie heißt der heute nicht dabei ist beim Sneak? Egal.
Der darf nicht genannt werden. Ach nee, der nicht genannt wird, ist ein anderer. Was? Der nicht genannt wird, ist in Ungnade gefallen.
Ich würde gerne noch was über The Tree of Life sagen.
Yeah, jetzt wird's wieder unangenehm.
Naja, ich weiß nicht, es ist schwer. Also ist ja so ein Film, deswegen glaube ich, ist es auch nicht schlecht, wenn man dazu jetzt was sagt und ihr vielleicht auch noch was sagt, wenn ihr den irgendwann gesehen habt, wenn ihr den denn sehen wollt. Ja, also er polarisiert ja ziemlich, dieser Film, ist von Terrence Malick das neue Werk, der unter anderem Thin Red Line und The New World gemacht hat.
Oh, auch wieder Colin Farrell.
Ja, auch wieder Colin Farrell. Und Badlands und alles mögliche, was ich ziemlich gut finde. Ja, also auch hat man vielleicht auch einiges erwartet. Man hat allerdings auch erwartet, dass langsam erzählt wird, was auch der Fall ist.
Mhm. Okay. Frage? Ja, nur mal ganz kurz für mich zum Einordnen, worum geht es so in zwei Sätzen? Genau,
das erzähle ich jetzt. Das ist aber schwierig zu erzählen. Also, prinzipiell geht es darum, wir befinden uns in einer Zeitebene in den 1950ern. Brad Pitt ist der Familienvater, er hat drei Söhne und eine sehr attraktive rothaarige Frau. Und es geht um diese Familie, vor allen Dingen auch die Spannungen zwischen dem ältesten Sohn und dem Vater. Also der Vater hat, gut, das ist der, vielleicht der Zeit angemessen, ist ziemlich autoritär.
Und das ist Brad Pitt.
Das ist Brad Pitt, genau.
Brad Pitt autoritär.
Und
ja. Hast du Troja nicht gesehen?
Nein.
Ist doch nicht autoritär. Heldenhaft.
Ja. Da sind ziemlich schnell die Leute die Rübe runter, wenn sie nicht folgen.
Echt? Ich muss den echt mal gucken.
Ja, wirklich.
Ja, und das ist aber nicht alles. Es gibt dann einerseits noch in unsere heutige Zeit, obwohl vielleicht nicht ganz, nein, aber etwas in die Zukunft, ist dann der eine Sohn als Erwachsener, nämlich als Sean Penn. Diese Zeitebene gibt's noch. Und dann gibt's aber noch eine ganz andere Zeitebene, nämlich der Film erzählt die Geschichte des Lebens auf Erden von den absoluten Anfängen im Zeitraffer.
So Lava und Erdplatten, genau. Verschieben sich, so das, was der Christoph studiert hat.
Eben Leben wie irgendwelche Zellen ineinander. Ach, und bla was. Und so. Ja, ja.
Und hat es dann auch so was, weil Tree of Life ist ja die Weltesche Yggdrasil, nehme ich mal an. Hat es damit auch was zu tun?
Ja.
Also einen mystischen Unsinn?
Also, okay, der Reihe nach. Teilen wir mal die Sachen. Also es ist so, der Film polarisiert unheimlich. Viele Leute hassen ihn und sagen, sie haben nie schlimmere Zeitverschwendung irgendwie.
Die hätten mal mit uns verbracht. Nicht Sneak gehen sollen. Genau.
Andere finden ihn ganz toll und bejubeln ihn unheimlich. Ich würde sagen, ich positioniere mich irgendwo in der Mitte. Ich würde sagen, auf der positiven Seite, der Film sieht absolut fantastisch aus. Also es ist wirklich wunderschön. Und zwar nicht nur... Also die Farbigkeit, die Bilder, aber auch die Kameraeinstellung, sehr interessant, häufig wirklich, wirklich unheimlich gut inszeniert.
Aber bei New World auch schon.
Ja, also es ist übrigens der
Kamera. Scheint auch schwierig zu sein.
Der Kameramann ist übrigens auch der The New World und auch Children of Men, den ich ja auch, finde ich auch, sieht fantastisch aus. Ja, also das auf der positiven Seite, er ist sehr langsam erzählt, mit ziemlich wenig Dialog, was wahrscheinlich viele Leute nervt, was ich aber mochte. Also ich mochte die Art zu erzählen. Insgesamt erzählt der Film sehr wenig dezidiert und kohärent, sondern es ist ziemlich impressionistisch. Das kann man mögen oder eben auch nicht.
Okay. Also so ein Flickenteppich insgesamt.
Ja, es ist eher so ein emotionaler Strom. Also man muss sich...
Emotionaler Matsch.
Man muss sich reingleiten lassen. Und ich würde sagen, also in der Hinsicht ist der Film wirklich mutig, weil außerordentlich eigenständig. Ich habe nichts jemals in dieser Art gesehen. Also ich finde, was ich toll finde, ist, dass der Regisseur offensichtlich den Anspruch hatte, das filmische Erzählen gewisserweise neu zu erfinden. Und das, finde ich, ist außerordentlich respektabel. Es gibt allerdings ein paar Probleme. Das erste Problem für mich ist, es gibt viele Passagen im Film, wo eigentlich gar nicht gesprochen wird. Dann aber, die finde ich gar nicht schlimm, als zum Beispiel das seit Anbeginn des Lebens, finde ich wunderschön.
Da wurde auch relativ wenig gesprochen.
Aber in den Teilen, wo Menschen auftauchen, gibt es häufig so eine Gedankenstimme, so eine gehauchte Stimme aus dem Off. Das finde ich mega ätzend. Oh. Und zwar noch schlimmer als bei Die Reise der Pinguine. Und schon da hat es mich in den Wahnsinn getrieben, aber so ähnlich ist es manchmal. Und zwar ist es einerseits die Stimme der Mutter, aber auch die Stimme des Sohnes und so. Also es vermischt sich so.
Ist es dann so ein Erzähler wie... Die Claudia beginnt sich immer mehr zu echauffieren. So?
Nee, es ist kein Kommentar. Es ist eher so Gedanken fast. Also es ist eher so...
Martin schaut gelangweilt zur Decke.
Viel zu narrativ. Es ist eher so...
Scheiße, welchen Schnaps trinke ich jetzt?
Es ist eher so... Brother... Es ist so ganz... Also überhaupt nicht narrativ eigentlich. Es ist eher so ein... Ja...
Baum.
Genau, so
ungefähr. Ja, Robobaum, was hat jetzt mit der Welt
also,
der
Schau lass mich mal. Also, die Darsteller sind, finde ich, fantastisch. Sean Penn ist toll, Brad Pitt ist toll, Sean Penn kommt zu wenig vor. Die Kinderdarsteller sind so gut. Die Darstellerin der Mutter finde ich ein bisschen nervig, weil mir zu sehr nach Theaterschauspielerei.
Das klingt aber auch ziemlich gekünstelt, das ganze
Konstrukt. Aber das Allerschlimmste an diesem Film ist, und das ist das, was ich dem Film eigentlich nicht verzeihen kann, ist die religiöse, kitschige Bildlichkeit. Und viele dieser,
ach, wie bei Lost?
Dieser Gedankenstimmen, genau wie bei Lost. Exakt wie bei Lost. Also die Gedankenstimme, also man muss dazu sagen, einer der Söhne stirbt, wobei wir darüber eigentlich ziemlich wenig erfahren. Und was, das ist jetzt passiert,
Spoiler?
Das passiert, nee, das passiert ganz am Anfang. Beziehungsweise wir erfahren da eigentlich nicht sehr viel drüber. Und deswegen diese Gedankenstimme, gerade der Mutter, ist wohl auch so eine Trauerstimme, eine Verarbeitungsstimme und so.
Also
und,
ganz am Anfang
und das Ganze ist, ja.
Diese 10 Milliarden Jahre, die machen sie so.
Na, ganz so viel waren es nicht.
Naja, der Film fängt nicht bei halb Stunde Null so an, sondern das.
Ach so.
Und das Problem ist aber, dass der ganze Film dann eben so eine religiös kitschige.
Die Mutter.
Genau. So,
und
also,
welche Religion?
Christlich.
Und warum dann die Weltesche?
Der Papst.
Nee, es geht nicht um die Weltesche. Also es geht um den Baum des Lebens. Dieses Bild gibt's doch.
Entschuldigung klingelt mein Telefon. Habe ich jetzt Quiz?
Ja doch, hier.
Also
Martin ist verletzt.
Also jedenfalls, es ist fürchterlich am... Am Ende wird das dann immer penetranter. Da gibt's dann irgendwie ein offenes Tor und eine Leiter, die zum Himmel geht. Und
ach, hey.
Die Menschen wandern so an einem Strand rum.
Ist die Geschichte denn am Schluss immer noch irgendwie erzählend oder driftet dann einfach in Bilder ab und dann ja, kommt
also
Abspann?
Also es wird schon am Schluss immer assoziativer, also die immer weniger.
Also die quasi durch die Zeit. Und aber das ist auch nicht chronologisch, oder was?
Naja, also diese Geschichte des Lebens wird dann schon mal in einem Abspann, also in einem Stück wird das dann schon mal so einigermaßen chronologisch erzählt. Aber das wird halt so, kommt rein in diese, in die Familiengeschichte und zwischendrin gibt's immer impressionistische Bilder von Sonnenblumen und fliegenden Vögeln am Himmel und alles mögliche. Und das alles sieht fantastisch aus. Aber also ich finde wirklich dieser Glaubenskitsch, den finde ich unerträglich, muss ich sagen. Und das verdirbt mir das, was der Film ansonsten vielleicht Interessantes macht. Ich finde auch, also auch dieses, das erzählerische Experiment, das respektiere ich, aber ich finde auch, dass es nicht vollkommen gelungen ist. Es ist ein interessantes Experiment, aber ja, also ein wirklich,
ist es dann mehr
ein
wirklich so wie,
guter Film, finde ich, ist es nicht.
Mehr so wie Kunst, man schaut es sich an und hat vielleicht irgendwas davon, oder nicht?
Ja,
so,
ja, also find ich schon. Also ich finde eben, es ist, den sollte man sich anschauen, wenn man im Kino gerne auch mal was sehen möchte, wie was wirklich Neues versucht wird. Und das tut der Film.
Okay.
Und, und deswegen ist er auch interessant, aber man muss darauf, also ich würde den Film niemandem ernsthaft empfehlen, weil man muss darauf vorbereitet sein, dass der Film einen unendlich langweilt und nervt.
Ja, aber das sind wir ja gewohnt.
Ich bin nicht sicher, ob die mit die Dimensionen klar sind. Also mich hat er nicht unendlich gelangweilt und genervt, aber ich sehe das Potenzial.
Okay.
Und
aber so eine richtige Geschichte, also Geschichte ist dann eher nicht so da drin.
Nein, es geht eben um die Verbindungen zwischen dem ganz Großen und dem Kleinen und der Lauf des Lebens und es ist ziemlich esoterisch.
Telefon.
Ja.
Schöne Grüße von der Theresa.
Das gefällt mir gut, dieses Wörter einfach einwerfen.
Also
ich mache das morgen auf der Arbeit mal ein bisschen.
Schmeiße dich raus. Reise dich ein.
Also ich respektiere das Experiment. Ich finde nicht, dass es ein wirklich guter Film ist, egal wie schön er aussieht. Ich gebe ihm deshalb nur 6 Punkte. Was ein bisschen hart ist, da ich ja Source Code 7 Punkte gegeben habe. Allerdings man muss sagen, dieser Film ist halt viel, viel, viel ambitionierter als Source Code. Und ich finde, daran muss man sich dann auch messen lassen. Also wenn man ein Riesenprogramm hat, dann muss man sich daran messen lassen. Und für mich ist es ein interessantes Experiment, aber der Hans hat gestern sehr schön gesagt, als wir aus dem Film kamen, sagte er, ihn erinnert das so an der kleine Terrence war stets bemüht, also wie das in so Zeugnissen steht, was okay. eben was eben dann auch heißt, na okay, und übrigens
grandios gescheitert.
Und übrigens Kai Otto hat das ja auf Facebook auch geschrieben, er findet es so toll, wenn ein Film mal wieder was versucht, und da habe ich mir auch gedacht, so ja, versucht es schon richtig, also
aber hat nicht geschafft.
Ja, also deswegen ja, ist es so eine halb Empfehlung. Empfehlung für Leute, die was Neues, anderes sehen wollen und eventuell ertragen können, wenn sie es unendlich nervt. Ja. Ich fand's okay. Interessant.
Okay, ich glaube, ich werde es mir doch anschauen.
Wäre doch noch was für die 3D-Sneak.
Ich weiß nicht.
Wie lang ging der denn?
Ist es ein 3D-Film?
Klingt ziemlich lang, was du erzählt hast.
Ich glaube, normale Echt? Länge. Ja, an die 2 Stunden oder so. Also, es ist kein 3D-Film, aber ich glaube, das hätte auch nicht viel verändert.
So wie bei der Rotkäppchen.
Was auch immer, Ultimatum. Es ist so sphärisch. Wahrscheinlich, weiß nicht, wahrscheinlich hätte man sich, ich weiß nicht, ob einem nicht vielleicht schlecht geworden wäre, wenn es 3D ist.
Das fände ich ja lustig, wenn die Leute reinweisen, wenn sie ja, geben.
Also,
finde ich auch sehr lustig.
Also viele Leute hassen ihn und ich verstehe das.
Okay. Christoph, hast du noch einen Film, den du hassen willst? Du schreibst dir die ganze Zeit einen Zettel voll, oder?
Ich schreibe nur mit, damit ich weiß, was in den Artikel kommt.
Ah, der Christoph schreibt uns nämlich über den Artikel.
Ich weiß nichts mehr, nee. Ich habe keinen Film mehr gesehen.
Nee?
Hast ich habe God of War 2 fertig endlich. Ich habe ja fürchterlich gehangen. Und jetzt haben wir ja den Dreier zugeschickt bekommen. Ich habe ihn zwar noch nicht, Bob hat den, und jetzt fühle ich mich doch genötigt, mal den Zweier fertig zu spielen. Habe es tatsächlich geschafft.
Sehr gut.
Hing an gar nicht so viel.
Ich spiele noch L.A. Noire. Wir haben gestern gesehen, dass endlich 27. oder 24.7., 27.7. kommt endlich ein ganz, ganz großer Film wieder ins Kino. Dirty Dancing kommt zurück. Ui. Freut ihr euch?
Ja.
Dirty Dancing muss man dann im Kino anschauen.
Das ist so.
Stimmt natürlich auch.
Also ich mag Dirty Dancing, aber was an Dirty Dancing ruft nach Kino? Nichts.
Gar nichts.
Lässt sich das auch
dass wir zu jung waren, um ihn damals im Kino zu sehen.
Eigentlich finde ich sogar, Dirty Dancing sollte man eigentlich auf VHS-Band schauen und nicht.
Die Qualität reicht nicht für die
25, 34 cm Schwarz-Weiß-Fernseher.
Und auf Englisch, auf jeden Fall auf Englisch.
Ja, das stimmt.
Ich bin ja sonst nicht für Original, aber da schon. Ist einfach schlecht übersetzt.
Und es ist auch nicht so gut getanzt, weil er tanzt Schritte, die nicht gehen. Wenn du versuchst nachzumachen.
Tanznerd.
Geht aber nicht.
Schaut ihn besser, wenn ihr wenig Ahnung vom Tanzen habt.
Doch.
Aber schaut ihn, das ist einfach ein Muss.
Ja. Die hat doch eh schon jeder 10-mal gesehen. Ja. Bitte gibt es Leute, die Dirty Dancing nicht gesehen haben?
Nee, ich glaube nicht.
Nee, oder?
Ich hab's gesehen.
Allerdings, ich habe Der Weiße Hai nicht gesehen.
Ich auch nicht, glaube ich.
Siehst du? Der Weiße Hai. Das wollte ich gerade sagen, ich dachte, jeder hat Der Weiße Hai.
Den Weißen Hai habe ich, glaube ich, 3-mal angefangen, aber ich habe ihn nie fertig geguckt. Der läuft irgendwie mal ab und zu mal so sporadisch so um 11 Uhr, 12 Uhr nachts.
Ich
bin nicht eingeschlafen.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass die einzige Ausnahme wäre, der einzige Spielberg, den ich richtig, na, vielleicht nicht der einzige, aber ein Spielberg, den ich richtig gut fände, aber ich glaube, dann könnte ich nie wieder auch nur in die Badewanne gehen. Weil schon jetzt habe ich selbst im Swimmingpool Angst vor Haien, und wenn ich den Weißen Hai sehen würde, dann glaube ich...
Ich hoffe doch nur vor Süßwasserhaien.
Vor jeder Art von Haien.
In deiner Badewanne?
Ja.
Wie soll denn da ein 7 Meter langer Hai reinkommen?
Also vielleicht ein kleiner Hai.
Vor allem das Problem bei Haien ist ja, also bei den meisten Haien, dass die immer schwimmen müssen. Wenn die stehen bleiben,
in der Badewanne.
Die können ja nicht Wasser durch die Kiemen pumpen, weil die noch so alt sind.
Echt?
Und die müssen immer schwimmen, damit das Wasser durchfließt. Wenn du die in die Badewanne legst, dann verrecken die, selbst wenn Salzwasser in der Badewanne ist.
Ah, ich wollte eigentlich noch was über den Vortrag von Antonio Damasio sagen. Ah, das mache ich nächste Woche.
Das geht gar nicht mit den Haien. Ja. Also der kann ich nicht angreifen mehr.
Ja, in der Wanne ist er dann... Sobald ich ihn in der Badewanne habe, ist alles gut.
Versuch nicht, denkst du, seine umdrehen kann er nicht.
Das Problem ist nur, den Hai aus dem Swimmingpool in die Badewanne zu bringen.
Da kannst du ja mit deinem Kescher einfallen.
Ja, ihr merkt schon,
von den, den Haien zu was anderem.
Aber das könnten doch die Hörer mal in den Kommentaren schreiben, was für Filme sie nicht gesehen haben, von denen man eigentlich denkt, dass jeder sie gesehen hat.
Was ihr immer fragt in den
Mich interessiert das.
Die letzten zwei Folgen war ich schon ganz
gespannt. Mich interessiert es, wie ihr mit euren Haien umgeht.
Ich fand das gut. Mich hat es interessiert, was die Leute geschrieben haben auf die Fragen.
Beim zweiten Aufruf kamen jetzt auch ganz viele Antworten.
Also, ich, cool. Ja. Ob ich alleine ins Kino gehe, das wisst ihr ja alles. Das habe ich ja letztes Jahr von Mühldorf aus berichtet.
Ja, du klingst ganz schön gefrustet.
Jeden Tag allein ins Kino.
Das scheint dir ganz schön auf die Stimmung gescheint zu haben. Oder war das doch Julia Roberts?
Ja, genau. Wenn dann Julia Roberts und auch Kindsköpfe waren nicht so wahnsinnig gut.
Na gut, ich glaube, Stefan und Martin müssen davonrennen.
Ihr wollt zum Public Viewing?
Ja.
Ich dachte, das schaut niemand.
Frauenfußball ist übrigens genauso langweilig wie Männerfußball.
Nee, ist noch langweilig. Die laufen noch langsamer. Ja? Und sind am Ende noch kaputter. Stefan, sag mal was. Ich glaube, es ist weniger gedopt.
Es ist optisch ansprechender für mich als Männerfußball, muss ich sagen.
Aber es bleibt ein langweiliger Sport.
Ja. Wenn ihr jetzt diese Folge am Dienstag hört, geht in euren zu eurem Schrank, macht ein Fässchen Rum auf, trinkt es auf die Claudia.
Ja.
Sie hat dann abgegeben.
Ja.
Wer sich weiter für Rum interessiert, dem empfehle ich den Cocktail-Podcast. Yeah. Da müsste nämlich jetzt auch vor ein paar Tagen die neue Folge rausgekommen sein. Wir haben sie schon aufgenommen, während wir das hier aufgenommen haben. Jetzt mach hier nicht so rum, ja?
Es gibt guten Rum.
Oh, es gibt ganz tollen Rum. Und da erzählen wir ausgiebig über Rum und die Verwendung
und
in
Drinks.
Rumkugeln. Redet ihr auch über Rumkugeln?
Ja, ich glaube, der Witz wurde von Bob auch mindestens einmal gemacht.
Ich meine nicht den Witz, ich meine die Rumkugeln.
Darüber haben wir schon mal vor längerer Zeit berichtet, als die Daniela mit aufs teuersten Rumkugeln gemacht hat.
Hat die Rumkugeln gemacht? Nee, die hat irgendwas Belangloseres gemacht.
Kekse, noch belangloseres?
Ja, Rumkugeln, da schmeckst du ja den Rumgeschmack noch. Aber es war irgendwas, wo so, naja, irgendwie auf ein Liter Milch
eine Tasse Rum
und kostet dann halt einfach nur 8 Euro oder so. Ja. Aber man hat es, glaube ich, nicht gemerkt.
Nee, hat mir nicht geschmeckt.
Stimmt, das hat man noch nicht mehr geschmeckt.
Die haben ja probiert. Die
es war sogar gar nicht mal so gut. Es wäre besser gewesen, sie hätte irgendwie Übersee aus Österreich genommen, weil der schmeckt wenigstens charakteristisch nach Jamaika rum. Aber wir sind jetzt schon im falschen Podcast, merke ich gerade.
Das erzählen wir ganz ausführlich, auch mit diesen Sachen, im Cocktail-Podcast. Ja. Also wer von uns nicht genug bekommen kann, wie wir selber auch, der höre den Cocktail-Podcast.
Also hoffentlich mit einem anständigen Sneakfilm.
Genau, und nächste Woche dann wieder Sneakpot.
Ja, bis nächste Woche ist vielleicht mein Ärger auch so weit verraucht, dass ich wieder hingehen kann. Aber gestern habe ich gedacht, boah, ist
das
schon.
Das wäre es ja, der Sneakpot wird getötet dadurch durch die kriminellen Praktiken des Kinopolis. Ja,
genau.
Dann gehen wir halt in ein anderes Kino, ist doch egal.
Ja, richtig.
Montag Sneak.
Liebes Kinopolis, uns ist das egal. Wir finden schon irgendeine Sneak. Überlegt halt, ob
die Stimmung
uns verlieren wollen.
Die Stimmung ist im Montagskino häufig genauso gut wie
in diesem. Wenn sich überlegt, was wir schon alles für Geld im Kinopolis gelassen haben. Irgendwie
10 Jahre, 4 Leute.
10 Jahre.
Im Schnitt 5 Leute.
Durchschnitt 4-5 Leute.
Jede Woche.
Jede Woche. Das sind 10.000 Euro.
So knapp geschätzt, gell?
Liebes Kinopolis, wollt ihr die nächsten 10.000 Euro auch haben, oder? Sollen wir die irgendwo in Frankfurt lassen?
Haben die schon.
Überlegt es euch.
Ja, liegen hier auf dem Tisch. Wir gehen jedes Mal gehen wir am Studio vorbei. Jeder nimmt sich dann 4 Euro und wir gehen. Ja.
Von unseren Sponsoren.
So. Haben wir Sponsoren?
Wie cool.
Na, unsere Hörer sollen mal ein bisschen Geld schicken. Nein, das machen nur die Flimmer.
Das machen wir nicht.
Nein. Wir sind alle so reich, wir können uns das leisten.
Haben wir nicht nötig.
Uns gibt es
Schokolade reicht.
Uns gibt es jede Woche und wir verlangen kein Geld dafür.
Genau. Bitte gebt uns kein Geld.
Tschüss.
Ja. Tschüss. Tschüss. Schickt uns irgendwas.
Tschüss.
Filme und
wo ist die Spiele. Schokolade?
Ja, die hat der Bock.
Das ist ein Problem.
Ja. Kann ich nicht die Großmutter sein?
Du bist der böse Wolf.
Ich will doch gerne die Großmutter sein.
Dann bist du die Großmutter.
Dann bist du der böse Wolf. Gut. Ja, das war ja fast eine Punktlandung.
Ja. Echt? Genau Stunde?
Ja.
Drüber.
Hervorragend.
59, eine Stunde jetzt.
Sehr gut.
Sehr gut.